Das waren Rezensionen von Irmgard Lumpini, Hesch und Mihan Falschgold zur Diskussion. Ich habe so ganz fesch mal behauptet in meiner Rezension, dass man sich den Roman so nähern kann, wie man das möchte. Das heißt, dass man sich beim Lesen das Mischungsverhältnis zwischen, bin ich jetzt moralisch empört oder erfreue ich mich an der wunderbaren Sprache, an den super witzigen Dialogen. Kann man das? Ich habe dann das Gefühl gehabt, dass Irmgard Lumpini das nicht wirklich konnte.
Also ich denke, das funktioniert nur, wenn man eine glückliche Kindheit gehabt hat. Ansonsten hat man da total verloren. Ich fand es unglaublich grausam, widerwärtig, eklig. Und ich glaube, das ist wirklich eine davon abhängig, was man halt selber erlebt hat. Also weil das ja tatsächlich beim Lesen von Literatur zieht man ja Vergleiche und sagt, okay, entweder ist es was, womit man gar nichts zu tun hat, dann lernt man eine fremde Welt kennen. Aber wenn man es kennt, dann vergleicht man es natürlich mit dem eigenen Leben. Und ich habe die ganze Zeit bei dem ersten Band an Patrick Stewart denken müssen. Der hat vor...
Der Raumschiff Picard, Captain, nur als Captain Picard vom Raumschiff Enterprise, wer es nicht im Kopf hat.
Genau, das soll man dazu sagen. Der hat vor ein paar Jahren angefangen, Kampagnen zu unterstützen, die sich gegen die Gewalt in Familien richten, und hat dazu ein paar sehr emotionale Clips gemacht, wo er darüber spricht, was es mit seiner Familie gemacht hat, dass eben sein Vater seine Mutter und ihn relativ ununterbrochen verprügelt hat. So, und daran hat mich das Buch eigentlich erinnert. Also ich fand es total schwer auszuhalten und es ist grausam. Also es ist sehr elegant geschrieben und das kann man auch genießen, und ihr habt es beide mitgebracht, aber das wie Downton Abbey in Schriftform quasi zu genießen, nicht möglich.
Wird man da nicht sogar dem Edward Saint-Bühns selber nicht gerecht? Also nicht, dass man eine Verpflichtung als Leser hätte, alles so zu sehen, wie das der Schriftsteller gemeint hat. Aber er hat ja, du hast ein Zitat gebracht nach dem Motto, ich muss mir den Shit von der Seele schreiben, aber ich hoffe, dass da was Vergnügliches, hat glaube ich sogar gesagt, enjoyable rauskommt. Das hat ja dann offenbar nicht funktioniert, zumindest für dich.
Also ich habe gemerkt, als ich das Buch zum zweiten Mal gelesen habe, dass ich ganz viel angestrichen habe, also was an großartigen Zitaten und Beschreibungen dabei war. Also Hesch hat es ja dann noch sehr ausgeführt und
das ist zauberhaft
formuliert. Und genügend Zitate gebracht. Das geht schon, also man genießt das auch gleichzeitig, weil es wirklich große Literatur ist.
Aber du kriegst es nicht aus dem Hinterkopf weg sozusagen.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch beim zweiten Teil, das kann ich vielleicht den Zuhörerinnen gestehen, ganz viele Seiten einfach wirklich überblättern müssen.
Weil die Drogenberichte so realistisch sind und...
Genau, also war ganz... Ich fand es sehr schwer auszuhalten.
Okay.
Also meine Gedanken... Hallo, hier ist Hesch. Meine Gedanken gingen eine ganz ähnliche Richtung, sozusagen nach dem... Vielleicht wisst ihr Hörer, dass wir uns immer vorher, wenn wir uns treffen, hören wir uns immer alle drei Rezensionen vorher an. Sozusagen, dass wir so einen Punktegleichstand haben, wie sich jeder damit beschäftigt hat. Ne? Das bloß für euch mal da draußen, dass ihr das wisst. Sozusagen kommen manche Gedanken auch spontan in dem Moment, wo man sich diese drei Rezensionen anhört. Und oft ist es so, dass man irgendein Buch hat, wo es konträre Meinung gibt. Es gibt ein Yes oder No oder ein Schwarz oder Weiß oder Ja oder Nein. Oder das ist jetzt wirklich nicht zu empfehlen. Eben klassisch Lobpreisung und Verriss. Und bei Edward Saint-Lubin ist es in meinen Augen komplexer, da ist es eher die Frage, wie gehe ich damit um, was ich da gerade lese? So, oder wie ordne ich das ein oder wo lege ich den Schwerpunkt? Um es kurz zu machen, bei Irmgard Lumpini ist es eine ganz klare Stringenz letzten Endes der Ablehnung. Ne? Auch dass der Schmerz oder dessen, was da auszuhalten ist, wenn man das liest, dass das wirklich tough ist. Und auf eine gewisse Weise finde ich das, wie sagt man, nie ganz so klar herauszuarbeiten zwischen Hesch und Herrn Falschgold. Hesch hat irgendwie eine Ablehnung empfunden und hat es weggelegt und hat sich dann damit beschäftigt und hat irgendwann gemerkt, du musst dich richtig damit beschäftigen. Und jetzt kommt sozusagen der Unterschied zu Herrn Falschgold. Für mich war der Aufhänger, ich bin übrigens Hesch, für mich war der Aufhänger, sozusagen Parallelen zu suchen, anzudocken, also wirklich auch persönlich anzudocken. da kommt man Teilen des Buches nahe, gerät auch ins Feuer, aber man findet sozusagen Dinge aus dem eigenen Erleben. Ne? Das heißt also, man geht ganz besonders nah ran. Während ein besonderer Genuss für Herrn Falschgold war, dass er genau dazu nie verpflichtet ist, wenn er das liest, weil er sozusagen einen ganz anderen Blick darauf hat. Aber das finde ich sehr spannend.
Wie
jeder damit umgeht, das finde ich spannend.
Bist du erstmal oder soll ich?
Ich wollte ergänzen, dass, glaube ich, der große Unterschied ist, dass natürlich jede Leserin ein Werk nach eigenen Erfahrungen rezipiert und aber eben auch nicht nur nach eigenen Erfahrungen, sondern eben auch nach Weltanschauungen. Und bei mir hat das Buch zum einen bestätigt, der Mensch ist das Ergebnis seiner Umwelt, also das, was da passiert. Es ist kein Wunder, dass Patrick in Teil 2, 3 und 4 habe ich noch nicht gelesen, natürlich ein totaler Scheiß-Typ ist, wo man eigentlich gar keinen Bock hat, die ganze Zeit dieses Ich will nie mehr leben zu lesen. Aber es ist irgendwie auch erklärbar. Und das andere ist ein Klassenstandpunkt, den ich wirklich daran irgendwie festmachen kann. So, wo Herr Falschgold das irgendwie amüsant findet, fand ich es wirklich einfach nur. Also man bekommt die Ironie mit und den Zynismus und es ist fantastisch geschrieben und das kann man lesen. Und trotzdem ist am Ende total klar, dass diese Leute, die eben alle noch keinen Tag in ihrem Leben dafür arbeiten mussten, dass sie irgendwie überleben, dass die alle total scheiße und hohl sind. Hat diese ganzen Schilderungen, wo sich die Leute Gedanken machen, dass sie unbedingt dazugehören möchten. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an die eine Schilderung erinnert, wo die auf dem Fest mit der Prinzessin sind.
Das ist der dritte Band.
Genau, im dritten Band.
Da ist Prinzessin Margaret, die ist 92 verstorben, ist eine Schwester von Elizabeth. Ist wirklich eine Royal.
Die hat dann relativ großen Auftritt und der französische Botschafter macht sich seitenlang Gedanken darüber, wie er bei ihr da irgendwie punktet und dann gibt es ein kleines, dann kippt ihr irgendwie Soße übers Kleid und alles ist ganz dramatisch. Und sie
rächt sich enorm daran
an ihm. Genau, und kann das aber eben auch machen, weil die Leute
Tränen gelacht.
Wert auf Sachen legen, die total hohl sind.
Ja, aber man muss ja nun nicht alles, was lustig ist, oder andersrum, ich fange mal andersrum an. Natürlich wissen wir, wie die englische Klassengesellschaft entstanden ist über Landbesitz und dass du warst entweder drin im Club oder du warst nicht drin im Club. Jetzt kann man als erstes, jetzt wäre ich gerade zum Verteidiger der englischen Klassengesellschaft, jetzt kann ja auch der Adel erstmal nicht dafür, dass er im Adel ist. Ne? Also du wirst sozusagen, entweder wirst du unten reingeboren oder oben reingeboren und das ist die in Anführungsstrichen, die leiden da genauso drunter.
Genau, die leiden in Eden, werden da die ganze Zeit verprügelt und vergewaltigt und machen später genau das Gleiche und das kann man nicht geil finden.
Moment, das widerspricht ein klein wenig dem, was wir gerade gesagt haben, dass die ein Produkt ihrer Umgebung sind. Die können gar nicht anders, als so zu werden.
Eben, und es ist abzulehnen. Es ist total menschenverachtend, was die Leute abziehen und daraus in Distinktionsgewinn ziehen.
Sie versuchen sich ja, ich lasse mir erstmal mein Vergnügen an einem pointierten Dialog nicht nehmen. Wenn du mit dieser moralischen Herangehensweise an alle Kunstwerke herangehst, darfst du dir bestimmte Filme nicht mehr angucken, dann wird die Kunst eine sehr langweilige. Du musst beschreiben können, was ungerecht ist. Und das kannst du vielleicht sogar noch am besten jemandem nahebringen, der sich darüber vielleicht noch nie einen Kopf gemacht hat, indem du es mit einem guten Buch machst, das gut zu lesen ist. Die Grausamkeiten kommen automatisch durch. Ich meine, bin so rangegangen, da ich ja, wie gesagt, oder andersrum, hatte ja das Glück, keinen Klappentext zu lesen. Ich habe nur so über ein Ohr gehört, das wäre ein guter Schriftsteller, den lesen ganz viele andere Schriftsteller, so ein Author, und habe einfach angefangen. Und die Vergewaltigung des Kindes passiert ja fast auf den letzten Seiten des Buches. Das heißt, das fängt an wie ein ganz normaler, possierlicher Roman. Und die Eton-gelehrten Adeligen, die versuchen ja, vielleicht nicht aus ihrer Welt auszubrechen, aber zum Beispiel die beiden, der Vater von Patrick und sein bester Freund, versuchen ja immer irgendwie Grenzen zu überschreiten. Das ist so ein bisschen ihr Tenor. Und am Ende begründet ja der Vater von Patrick seine Vergewaltigung mit einer ultimativen Grenzüberschreitung. So, da kommt es bei mir, da komme ich ins Schwimmen, weil ich natürlich permanent für Grenzüberschreitungen bin. Ich finde das toll. So, und muss dann irgendwann sagen, shit, das ist aber jetzt wirklich zu viel. Und dann ist der aber in seiner Formulierung wieder so brillant, dass man sagt, ja stimmt, eigentlich bloß eine Grenzüberschreitung. Also es wirft dich in schweres, tiefes, moralisches Wasser. Aber das ist das Vergnügliche daran, weil es ist vergnüglich geschrieben.
Also das eine ist, um die Geschichte so ein bisschen zu korrigieren, das fiel mir vorhin schon bei der Rezension auf, der ist nicht nur einmal vergewaltigt worden,
sondern kommt aber aus dem dritten Band
raus. Bis er 9 Jahre alt war. Und das Buch geht grausam los und es ist die ganze Zeit grausam. Also was die ganze Zeit tatsächlich geschildert wird von Anfang an, wenn er aus Patricks Sichtwinkel schreibt, das Kind hat ununterbrochen Angst. So, der Vater macht seine Grenzerfahrungen auf dem Rücken des Kindes, was er gezeugt hat. Und da geht es nie um, oh, das ist dann aber große Literatur und darf ich das genießen? So, das ist große Literatur, aber es ist unglaublich schrecklich die ganze Zeit. So, also der Typ geht ja nicht los und sagt, oh, ich mache heute eine Grenzerfahrung und schmeiß mir ein paar Drogen ein, sondern von Anfang an wird deutlich, wie grausam dieses Ganze.
Aber kann man nie auf einer Metaebene dieses Versuchen zu erklären von Grenzüberschreitung irgendwie?
Ich würde meinen Gedanken gern versuchen zu Ende zu bringen. Das Ding ist, das Buch geht wirklich damit los, dass irgendwie der Vater David da früh dasteht und irgendwie erstmal im Garten die ganzen Ameisen umbringt und dann guckt und dann gibt es eine Szene, da geht es darum, er hat ein Spiel mit seinem Sohn erfunden und zwar hebt er ihn an den Ohren hoch, der Junge klammert sich an den Handgelenken vom Vater fest und dann sagt der Vater, wenn du dir das Handgelenk loslässt, dann lasse ich die Ohren los. Und das macht er aber natürlich nicht, sondern lässt das Kind an den Ohren hängen. So, und macht sich später darüber lustig, dass der Sohn ihm vertraut hat und sagt, das ist meine Lektion an dich, du kannst hier niemandem vertrauen. So, also der zerstört quasi die ganze Weltsicht von Patrick dermaßen komplett, dass es extrem schwer zum Aushalten ist.
Findest du diese Erklärung nicht brillant? Unmoralisch, aber brillant, dass er sich sozusagen versucht, seinem Sohn was beizubringen?
Und es ist aber eine ganz beschissene Lektion, weil die dazu führt, dass die Leute sich in dem Buch aufführen, wie sie sich aufführen. So, und die Geschichte von Patrick ist ja nun wirklich keine, wo man sagt, der Typ hat Knacke.
Ich unterstütze die Begründung und ich unterstütze den Vorgang der Begründung. Also diese intellektuelle Masche da.
Na klar, ist doch faszinierend. Es erklärt total viel, aber was ich eben dabei wirklich nicht wegschieben kann, ist diese ganze Grausamkeit und Unmenschlichkeit, die diesem ganzen Snob da innewohnt. Also es ist wirklich was, wo ich gern diese Party sehen würde und hinterher schmeiße ich eine Bombe rein und sage, der Hochadel gehört abgeschafft. Also weil das auszublenden, was es da macht, so, also da lasse ich mir dann gern irgendwie Moral vorwerfen, aber ich halte in den heutigen Zeiten
moralisierend.
Aber ich halte in den heutigen Zeiten Moral nicht das Allerschlechteste, was man haben kann.
Ich bin ja nicht unmoralisch, wenn ich ein Buch auf zweierlei Arten und Weisen lesen kann. Oder andersrum, ganz kurz, ein Krimi oder ein Buch ohne Bösewicht ist ein langweiliges Buch.
Absolut, aber das Wissen darum, dass Edward Saint-Aubyn da seine Autobiografie schreibt und es verarbeitet und man tatsächlich das über sein gesamtes Leben nachgereicht bekommt, was es mit ihm gemacht hat. So, also er schafft es irgendwann, sich davon zu befreien. So, das ist ja die Frage, die Hesch dann auch gestellt hat. Ab wann bist du irgendwie selbstverantwortlich? Was machst du damit? So, aber das ist nichts. Also wie gesagt, ich spreche dem eben nicht ab, dass man es nicht lesen soll, dass man das nicht als großartige Literatur empfinden kann. Aber es ist von Seite 1 bis Seite 700, wo ich jetzt nach dem dritten Teil bin, super grausam. So, das ist nichts, wo ich sage, das genießt du außerhalb dieses, oh, das ist tolle Literatur, das geht nicht, das funktioniert nicht.
Ich hatte in einem Bon Mot in meinem Essay sozusagen mal ganz kurz auf Wladimir Putin abgehoben und ich bin ja der Meinung, dass sozusagen Mistviecher, es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die sozusagen zeigt, wie er aufgewachsen ist. Ne? Und dass Mistviecher existieren genauso auf den Hinterhöfen armer Arbeiterkinder. Und da gibt es genauso auf die Fresse und da gibt es genauso Grausamkeiten, genauso wie man manchmal sieht, wie Kinder manchmal untereinander grausam sind oder wie sie die sozusagen von einem Klassenstandpunkt noch gar keine Ahnung haben. Wo es sozusagen schon im Wesen des Menschen angelegt ist, dass es überall Mistviecher gibt. Zweiter Punkt ist, dass es gibt in Europa sehr, sehr viele Leute, die Amerika oder alle Amerikaner scheiße finden und noch nie einen Amerikaner kennengelernt haben. Und es gibt auch viele Leute, die finden Russland ganz toll, obwohl sie noch nie einen Russen kennengelernt haben. Das eine wie das andere ist völliger Blödsinn. Was ich damit meine ist, es ist nun leider so, dass der intellektuelle Genuss an einer Beschreibung menschlicher Handlungsweisen sozusagen einhergeht mit der intellektuellen Ausdruckskraft, mit der man das unterstreichen kann. Und das ist in diesen Büchern nun mal in Anführungsstrichen leider und Strich zum Glück der Fall, dass dieser Mann sowohl ein Reflexionsvermögen als auch ein Erinnerungsvermögen als auch in meinen Augen ein Einordnungsvermögen hat, ohne dass er sozusagen Patrick vorgreift. Er erlebt das während des Schreibens.
Es ist hart am Stockholm-Syndrom.
Man hat im Interview hat er mal beschrieben, dass er den zweiten Band, den ich nun besprochen habe, Schlechte Neuigkeiten, ist den ganzen Tag spazieren gegangen und hat sich abends um 10 dann hingesetzt und hat bis früh um 6 geschrieben. Also er konnte nur nachts schreiben. Und das war eine Viecherei, speziell durch diesen Abschnitt seines Lebens nochmal durchzugehen und das nochmal auszuschwitzen. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist kein Funny Part, aber wo ich mich weigere, deswegen, Irmgard, ist für mich der Punkt des Klassenstandpunktes in einer gewissen Weise, was dieses Schicksal angeht oder die Beschreibung des Schicksals, aufgehoben, weil mein Sohn sagt immer, du darfst nie Tier sagen, weil Tiere sind nie so krass wie Menschen. Also ich darf jetzt nie Getier sagen, weil sonst kriege ich Ärger. Aber schlechte Menschen gibt es wirklich überall und wir sind permanent dabei, abzugrenzen, Unterschiede herauszuarbeiten zwischen denen und uns. Das läuft hier im kleinen Dresden wie überall in der Welt. Die Menschen verlernen, miteinander zu reden. Die Menschen verlernen die Debattierkultur. Und spannende Debatten sind immer von Bildung und Reflexionsfähigkeit geprägt. Und das ist leider einer der großen Vorzüge dieses Buches.
Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir da wirklich selber extrem viel ausdenken würde, sondern ich habe genau wie ihr natürlich auch Interviews von ihm gelesen. Und das ist tatsächlich was, was er auch selber sagt. So, das ist das Problem der Klasse, die von ererbtem Reichtum lebt. So, und diese Beschreibung, dass Kinder grausam sind, das schreibt er auch selber, ne? Also ganz am Anfang, im ersten Teil gibt es, da kommt ein Spielfreund von Patrick, der irgendwie ins Gespräch so, und den quält er auch so. Also der gibt es da schon weiter. So, und der ganz große Unterschied ist, dass eben dann hoffentlich mehr als weniger Kinder eben korrigierende Einflüsse haben. Also Leute, zu denen sie Vertrauen aufbauen können, Leute, die sie lieben, die denen was beibringen, dass es eben irgendwie besser sein kann. Und das passiert halt dort überhaupt nicht. Also in dem ersten Band ist es so, da gibt es eine Frau, die ganz kurz versucht, irgendwie ihm zu helfen. Also er taucht irgendwie beim Abendessen auf und wird da ins Bett geschickt, und aber eigentlich will er, dass seine Mutter kommt. Und
das ist die N, ne?
Genau, und die kriegt es aber nicht auf die Reihe, und dann geht eben diese N los, wird aber irgendwie aufgehalten. So. Und das ist die einzige in dem ganzen Buch, die sich kurz Gedanken macht und Sorgen macht um dieses Kind. So, und wie gesagt, ich will halt, es geht nicht darum, dass man dieses Buch nicht lesen kann und nicht genießen kann, sondern es geht tatsächlich darum, dass diese Gesellschaftsschicht abgrundtief böse ist.
Ich entdecke hier einen intellektuellen Widerspruch in der Argumentation. Du sagst, man muss die Leute verlernen zu debattieren. In dem Buch wird die ganze Zeit debattiert.
Nein, in dem Buch ist das ja der Genuss in dem Eben. Buch. Da draußen hier.
Die debattieren auch über ihr Leben.
In unserer Welt.
Die debattieren auch nie. Also die Upper Class, die da im Buch auftreten, die debattieren auch nicht nur über sich selber. Die debattieren auf einem intellektuellen Niveau, wie fechten. So, das ist der eine Punkt. Das ist noch nicht der intellektuelle Fehler, den ich sehe.
Aber einig, ja?
Der intellektuelle Fehler, den ich sehe, ist, dass du sagst, kurz, so habe ich es verstanden, müssten sich sozusagen die Klassen etwas durchdringen. Die Leute müssen mal kennenlernen, wie es den normalen Arbeiter geht. Heißt das nicht
im Gegenteil? Hat er nicht gesagt.
Nein, du hast es gesagt. Also sagen,
das habe ich auch nicht gesagt.
Die leben in ihrer, okay, dann habe ich euch falsch verstanden. Die leben in ihrer Blase, ne? Und glauben, sich alles erlauben zu können. Das ist doch ungefähr die Beschreibung der English Upper Class.
Also was Edward St. Aubin selber sagt, ist, dass es ihm eben auch um die Darstellung der Trivialität dieses Lebens geht, was eben durch diesen ererbten Reichtum geprägt wird. Also es sind ja auch seitenlange Beschreibungen dabei, welches Möbelstück woher ist und was daraus für einen Distinktionsgewinn gezogen wird. Und das Ding ist, die debattieren sehr punktiert. Das fetzt total, das zu lesen. Das ist teilweise wenn sie sich eben selber gegenseitig Taschen vollhauen, durchaus amüsant. Aber es ist gleichzeitig unglaublich hohl. Also da ist nichts dabei, wo ich sagen würde, ja, das bringt jetzt aber total, dass sie debattieren gelernt haben, weil das macht es nicht besser.
Moment, darf ich ganz kurz dazu was sagen? Klar. Da sind wir uns, glaube ich, was den Punkt angeht, alle drei völlig einig. Wenn es keinen wirklichen echten Inhalt gibt im Leben, wenn der Reichtum ererbt ist und wenn ein Lebenssinn oder überhaupt die Frage sich zu stellen, was das auch nur sein könnte, ob nur gezwungen, die sind ja nicht mal gezwungen dazu, die können sich die Frage selber stellen, aber sie delegieren das an bestimmte Dinge von außen oder an bestimmte Dinge, denen sie selber eine Rolle beigemessen haben und in denen sie sich dann abwetzen gegeneinander, wer da nur besteht und wer nicht. Da sind wir uns alle einig. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist für mich ein Reflektieren einer Leere in dem Leben oder einer Perversion einer menschlichen Entäußerung seiner Umgebung gegenüber ist deswegen in meinen Augen in dem Buch auf eine ziemlich taffe Weise das zu durchleben, aber ein Genuss, weil es eine Reflexionsfähigkeit von Edward St. Aubyn gibt, aufgrund von seiner Bildung, aufgrund von dem, was er sozusagen gelernt, was er von Geschichte weiß, was er, wenn er mal den Nerv hatte, drei Seiten zu lesen, womit er sich intellektuell beschäftigt hat. Und deswegen ist sozusagen der Genuss des Ergebnisses dieser Reflexion ein ganz besonderer Bezeichnender, was es mit dem Menschen anrichtet, wenn er leer im Leben ist oder wenn er misshandelt wurde im Leben. Weil das sind die Grundpunkte, die da eine Rolle spielen. So, irgendein Typ auf einem russischen Hinterhof, der kann sagen, ich habe auf die Fresse gekriegt. Ich war klein, ich war einer von den Schwächsten. Und ich habe ganz früh gemerkt, ich muss zurückschlagen. Scheißegal, wie klein ich bin. Ich haue zurück. Und wenn so ein Typ dann irgendwo in einem Fernsehstudio sitzt und wenn ein anderer Mann dann sagt, du bist hier der Vertreter einer lächerlichen Mittelmacht, dann ist auf einmal die ganze Sicherheit von Europa gefährdet in so einer Situation, weil dieser kleine Typ auf seinem Hinterhof gelernt hat, lass dich nie, auf keinen Fall jemals ficken. So gefährlich ist das. So, und der intellektuelle Genuss daran ist ein weitaus geringerer, bei gleichzeitig größerer Wirkungsfähigkeit, als wenn ich mir Edward St. Aubyn zu Gemüte führe und dabei was über die vielschichtigen, fein ziselierten Wesensverästelungen. Es ist ja fast wie Krebs. Also ich meine, was ist denn Krebs? Es zersetzt Zellen, es macht kaputt, es macht krank. So, und genauso kannst du eine Seele bestrahlen mit dem, was Irmgard gerade sehr gut beschrieben hat, nämlich mit, wie macht man Urvertrauen kaputt? Mit dem Urvertrauen kommen alle auf die Welt. Und was macht der Vater? Der hat einen Genuss daran, es bei seinem Sohn zu zerstören. Und dann sehen wir dem Sohn dabei zu, wie der in Schlamm gewühlt wird, im Schlamm seines Lebensekels und sich sozusagen über 5 Bücher drüber herauswühlen muss, um überhaupt mal wieder auf Null zu kommen. Der Mann ist ja sozusagen im Bergwerk losgestiefelt, ne? Und da der aber eine Fähigkeit hat, das zu beschreiben, uns alle daran teilhaben zu lassen, geht das sehr tief rein und ist leider ein Lesegenuss, ein Taffer.
Was ich halt an den Büchern auch wirklich besonders fand, ist, dass es überhaupt keine einzige Person gibt, mit der man jemals sprechen wollen würde oder die man gern kennenlernen würde. Also es kommen ganz viele Beziehungen dort auf den Tisch und in keiner einzigen ist es jemals irgendwie um Liebe gegangen oder tatsächlich um körperliches Begehren, sondern die Frauen sind alle unglaublich hohl. Manchmal sind sie extrem gebildet dabei und suchen sich trotzdem dann irgendeinen Typen raus, um quasi da nach oben zu kommen oder zu erben. Also es ist alles unglaublich widerwärtig und niemand in dem Buch, außer der Johnny ist mal eine Ausnahme, der ist ein Freund von Patrick. Und ansonsten, es gibt dort keine Freundschaften in dem Buch. Die definieren sich alle über ihre komischen Titel.
Können wir uns darauf einigen, ich meine, das ist ja eine Rezensionssendung mit subjektiven Meinungen, dass vor jedem, was wir hier sagen, ein Ich finde steht. Weil ich finde das zu absolut, das schreckt ab. Vielleicht abschreckend, darum geht es nicht. Es geht darum, ich finde nicht, dass die Leute alle uninteressant sind oder nicht erträglich oder man mit denen nie ein Wort wechseln will. Im Gegenteil, die werden doch gerade in dem Buch durch ihre Parlierfähigkeiten eher sympathisch. Du wirst doch, also ich werde eher herangeführt und es ist dieser dämliche Spruch, auch Reiche haben ihre Probleme, ne? Der ist dämlich, aber oder klingt dämlich, aber darauf läuft es ein kleines bisschen hinaus.
Muss man aber
die haben es auch nicht scheiße einfach.
Einen Einspruch machen, das sozusagen republikanische Moment, das Patriziertum, ist hier sozusagen in diesen Breitengraden nie so vorherrschend. Das heißt, der Genuss an der taffen intellektuellen Auseinandersetzung in dieser Form, ne, ist vielleicht für dich, Herr Falschgold, ein anderes Vergnügen als für jemanden, der sozusagen diese Art von miteinander umzugehen an sich schon ekelhaft findet. Weißt du? Also der da nichts dran finden kann. Sorry, das gibt's.
Das gibt's.
Also was mir noch dazu einfällt, ist, ich war mal auf einer Party in einem besetzten Haus und da waren die Kneipenräume quasi an einen Studiengang internationale Studien vermietet wurden. Und die hatten irgendwie eine Abschiedsparty für einen Typen, der nach England ging. Und das Thema des Abends war England. Und die sind alle als ausnahmslos als britische Adlige verkleidet gegangen. Also entweder in Golfklamotten oder im ordentlichen Dreiteiler, diese ganzen Sachen so. Und die hatten total Punkrock vergessen. So, das habe ich dann mit auf der Party gemacht. Und es war großer Spaß, da ein bisschen mit Bier rumzuspucken. So,
das ist sehr hübsch, weil guck so, mal.
Darf ich noch? Also, ich habe wirklich keine einzige Szene in dem Buch gefunden, wo einmal eine Beziehung beschrieben worden wäre, in der nicht mit einem wirklich bösen Blick auf den jeweils anderen irgendwas gedacht oder gesagt wird. Also, niemand ist so zufrieden mit sich, mit seinem Umfeld. Die Leute nehmen unwichtige Sachen wichtig. Und das ist, ich würde jedem empfehlen, das Buch zu lesen, nur falls es jetzt so rüberkommen sollte, als ob ich davon abrate. Das ist überhaupt
nicht. Das Leben ist kein Ponyhof. Und wenn es ein Ponyhof wäre, wäre es stinkend langweilig.
Ja, aber das Ding ist, wenn du keine Freunde hast und keine Liebe, dann ist dein Leben per se ein beschissenes.
Ja, und er zeigt uns natürlich die Extremausführung dieses Boshaften. Aber Leute, man kann sich doch nicht andauernd umarmen.
Andersrum gesagt, das ist vielleicht der allerspannendste Punkt einer ganzen Sache. Und das führt wieder dazu, wie gehe ich damit um, was ich da lese? Da gibt es verschiedene Abzweigungen. Wenn du einen unkorrekten, fast schon ins Persönliche gehenden Scherz machst, auf Kosten des anderen, und wenn der andere genauso aufgewachsen ist wie du, und wenn der in dem Moment erstmal kurz getroffen ist, das ist der Sack so zusammen, wie so ein Gummitierchen, kommt wieder hoch. Boxen, und im selben Moment hat er das Gefühl, geil, eigentlich hast du einen geilen Punkt gemacht, super cool. Und dann kriegst du ein Ding zurück. Das heißt, niemand von den beiden Jungs, die können irgendwie John M. Cain heißen oder McCain heißen oder sonst wie in irgendeinem Fernsehstudio irgendwo in Amerika, was wir übrigens alle manchmal ziemlich cool finden, ist nämlich der Punkt, wie persönlich nehme ich das wirklich? Wie sind wir aufgewachsen? Wie sind wir, und das meinte ich vor uns mit Debattierclubs, also Debattierkultur. Wie sehr wird das jetzt wirklich persönlich und wie sehr genieße ich, dass es das genau nie ist? Ich gehe dir aber persönlich an die Fahne. Ne? Und genau dadurch haben wir einen Genuss, weil dadurch sind wir wirklich persönlich connected. Aber wir wissen beide, wir gehen danach ihn trinken. Ja. Und das heißt nie, dass wir an nicht glauben. Das heißt, dass wir genauso wie ein Arzt nie mit jedem mitsterben kann, sonst ist das nämlich kein guter Arzt, der muss überleben. Das ist der Punkt. Und wenn du von dieser Konditionierung, da bin ich sozusagen ein Zwitter, ich kann das intellektuell nachempfinden und kann das manchmal sogar genießen. Ich genieße es manchmal, einen saftigen politischen Gegner, gibt es kaum in Deutschland, bei seinen Argumenten zu erleben, um intern hochzufahren und zu denken, die haue ich aber voll in die Fresse, da fällt mir nämlich was ein dazu. Und da krieg ich dich. Das kann ich. Und auf der anderen Seite nehme ich natürlich alles furchtbar persönlich. So, das heißt, ich kann mich sozusagen wirklich entscheiden, sehe ich das Buch so oder sehe ich es so. Bei Herr Falschgold hat seine Entscheidung auf eine ähnliche Weise vielleicht getroffen wie Irmgard ihre. Ne? Aber das Spannende ist, dass dieses Buch sowas aufdeckt und irgendwie auch stellt. Und das finde ich spannend.
Das ist ein hervorragendes Schlusswort, denke ich. Wir haben besprochen und darüber diskutiert, diesmal extrem heftig, fand ich, aber trotzdem zivilisiert, wie wir es gelernt haben in den Bänden von Edward Sonderlöw.
Ihr könnt ja leider nicht weiter verfolgen, was nach dieser Stunde hier los sein
über
wird.
Über Patrick Melrose. Es gibt mittlerweile 6 Bände und es ist insgesamt lesenswert. Können wir uns darauf einigen?
Ich habe die ganze Zeit nichts anderes gesagt.
Hervorragend. Wir haben alle nichts anderes gesagt als lest diese Bücher. Dankeschön.